Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Das war natürlich im Sommer ein bisschen anders, da war es wärmer. Das war ähnlich wie im Sommer 2015, da war es auch sehr warm und sehr toll. Und damit fangen wir an. Wer erinnert sich daran, was wir dort vorne an der Leinwand sehen? Ich hoffe, es erinnern sich ein paar. Es war ein Sonntag nach einem aufregenden Spiel am Samstag. Das war der DFB-Pokalsieg vom VfL Wolfsburg in Berlin. Und an dem Sonntag, ich weiß es noch wie gestern, wir feierten hier Gottesdienst und schon während wir hier reinfuhren in die Gemeinde, merkte man, dass die Straßen gesperrt sind und dass man schwierig hier hinkam. Und als das Amen gesprochen war, ich glaube, ich habe selten so schnell, okay, in Corona ist das anders, selten so schnell den Gottesdienstsaal sich entleeren sehen. Die Masse strömte Richtung Friedrich-Ebert-Straße, um dem Einzug dieser fulminanten Fußballmannschaft damals beizuwohnen. Sie fuhren in Cabriolets durch die Stadt hindurch, zogen siegreich ein und streckten die Pokale in die Höhe. Ein großartiger Einzug mit Gänsehautmoment, Wahnsinn. Das war im Mai 2015, man sieht es hier auch, Pokalsieger 2015 mit dem damaligen Kapitän Diego Benaglio. Das war schon cool. Damals war ich gerade mal 3 Jahre hier in Wolfsburg. Um einen Einzug geht es auch heute im Predigttext, allerdings ohne Pokal und ohne Fußball, denn den gab es damals noch nicht. Wir beschäftigen uns heute mit dem Predigttext aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 11 und gucken mal, was das für ein Einzug war und was der vielleicht auch mit unserem Leben zu tun hat. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus 2 seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das? Dann sagt, der Herr braucht sie. Dann wird er sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Sagt zu der Tochter Zion, siehe doch, dein König kommt zu dir. Er ist freundlich und reitet auf einem Esel. Einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf. Die große Volksmenge breitete ihre Mäntel auf der Straße aus. Andere schnitten Palmzweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und ihm folgte, rief unablässig, Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Hosianna in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich, wer ist er nur? Die Volksmenge sagte, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du nun zu uns sprichst, unsere Herzen öffnest. Lass dein Wort relevant werden für unser Leben. Lass es Bedeutung gewinnen, was es heißt, dass du einziehen möchtest in Jerusalem. Amen. Ich möchte diesen Text gerne in 3 Fragen gliedern, damit wir ihn uns etwas näher an unser Leben heranholen. Und zunächst einmal möchte ich Beobachtungen machen. Ich möchte beobachten, wo genau zieht Jesus denn eigentlich ein? Die Antwort ist natürlich auf den ersten Blick sehr einfach zu beantworten. Ja, die Antwort ist einfach. In Jerusalem. In Jerusalem zieht Jesus ein. Der Stadt schlechthin. Es ist eine Stadt mit einer jahrtausendalten Geschichte. Eine Stadt, die immer irgendwie schon besonders war. Eine Stadt, bei der sich Menschen streiten, aber die irgendwie auch das Herz vieler Menschen war. Eine Stadt, in der König David residiert hat. Eine Stadt, die auch mal untergegangen ist. Eine Stadt, die von den Römern erobert worden ist. Eine eigentlich, ehrlich gesagt, echte Hauptstadt. Es ist vielleicht die Welthauptstadt schlechthin. Es ist wahrscheinlich die Stadt, die am häufigsten in den Nachrichten auftaucht. Es ist die Stadt. Es ist nicht Rom. Es ist nicht New York. Es ist Jerusalem. Doch fokussieren wir uns ein wenig und fragen ein bisschen tiefer. Wo genau zieht Jesus ein? Und vielleicht müssen wir noch etwas anderes fragen. Von wo zieht Jesus ein? Manchmal gibt es da ja so kleine Hinweise im Text, und der ist gleich im ersten Vers. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich war ja noch nie in Israel, das wisst ihr alle. Ja? Wenn Corona mal vorbei ist, darf man mir gerne eine Reise sponsoren. Ja, ich würde da gerne mal hin, würde das gerne mal erleben dort. Ja? Also ich war noch nie da und musste mir immer geografisch ein bisschen im Internet die Sachen anlesen und gucken, was ist denn jetzt eigentlich wo. Und wenn man den Ölberg eingibt und sich quasi auf den Ölberg hinauf beamt, dann sieht man das. Ja, es ist ein bisschen, macht man das Licht gerade ein bisschen aus hier vorne, dann sieht man das vielleicht auch ein bisschen besser. Ah, sehr gut. Also, das ist quasi der Blick vom Ölberg auf Jerusalem. Und das, was wir hier in der Mitte sehen, ist der Tempelberg. Die große Moschee hier. Und er heißt Tempelberg, weil da halt mal der Tempel stand. Der sah wahrscheinlich mal so aus, ist ein Modell. Und das konnte Jesus sehen, als er auf dem Ölberg von Bethphage kam und sich dann das anguckte, sah er genau das. Er sah den Tempel. Jesus zieht nicht einfach in Jerusalem ein. Er hat sozusagen im Visier, im Fokus, wo er eigentlich hin will. Und das macht ja auch der weitere Verlauf. Jetzt kann das Licht wieder an, dann sehe ich auch mehr. Dankeschön. Er sieht quasi das, wo er hin möchte. Er sieht den weiteren Verlauf der Geschichte. Es ist so, dass in Matthäus nach dem Einzug in Jerusalem genau das kommt. Der Einzug im Tempel. Der Tempel ist das Herz von Jerusalem. Ohne diesen Tempel wäre Jerusalem nur halb so wertvoll gefühlt, auch nur halb so bedeutungsvoll. Der Tempel ist das Herzstück dieser Stadt. Da will Jesus hin. Er will mitten ins Herz. Er will nicht nur in eine Stadt aus Stein. Er will in diese Stadt, die für ihn eine ganz persönliche Note hat. Das wird ja auch weiter, wenn wir dann weiterlesen, in Vers 4 deutlich, wo es über die Erfüllung heißt von dem Propheten, was auch der Wochenspruch von heute ist, sagt zu der Tochter Zion, siehe doch, dein König kommt zu dir. Für ihn, für Jesus, ist Jerusalem eine Person. Es ist viel mehr als ein architektonisches Konstrukt. Und innerhalb dieser Person Jerusalem ist der Tempel das Herz dieser Stadt. Und da möchte Jesus hin. Und was möchte er dort tun? Muss man kurz zu sagen, aufräumen. Es läuft manches in diesem Tempel nicht gut. Da hat sich manches eingenistet im Herz dieser Stadt, nämlich der Konsum, die Wirtschaft, die Händler, die Taubenzüchter, die waren im Herzen dieser Stadt im Tempel. Der Mammon, der regierte in diesem Herzen. Und Jesus sagt an anderer Stelle, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Du kannst nicht dem Mammon dienen und dem Herrn. Das funktioniert nicht. Das Herz ist also krank. In dieses kranke Herz möchte Jesus wieder hinein. Der Herr selber, ja, der Sohn Gottes, Gott selbst möchte in seinen Tempel einziehen, um das, was die Beziehung zwischen dem Volk Israel, zwischen den Juden und Gott trennt, das möchte er da raushaben, weil es tödlich am Ende ist. Das ist, was da im Tempel stattfindet, eben nicht lebensbringend und nicht förderlich. Da möchte Jesus hin. Das Ganze gewinnt aus meiner Perspektive an Dramatik, wenn wir uns den weiteren Verlauf des Neuen Testamentes anschauen. Denn der Tempel von Jerusalem, der existiert ja schon bald nicht mehr. Jesus ist gerade mal 40 Jahre in den Himmel gefahren, da ist der Tempel weg. 70 nach Christus ist er zerstört, wurde auch nie wieder aufgebaut. Jerusalem wurde von den Römern platt gemacht. Umso wichtiger ist das, was dann in den Briefen steht, wo Paulus dann schreibt, es geht doch gar nicht um den Tempel aus Stein. Ihr seid der Tempel. Du bist der Tempel. Du bist der Ort, an dem Jesus wohnen möchte. Du bist der heilige Ort. In dir möchte Jesus Platz nehmen. In deinem Herzen möchte Jesus aufräumen. Aber wenn ich dann so einen Schritt zur Seite gehe und mich selber angucke, dann merke ich, dass ich das vielleicht gar nicht immer will. Dass ich diesen Einzug von Jesus vielleicht gar nicht so dolle haben möchte, wie er hier in diesem Text uns eigentlich deutlich gemacht wird. Ich fühle von Zeit zu Zeit eine gewisse Distanz zu Jesus und seinem Willen, bei mir einziehen zu möchten. Ich spüre da eine gewisse Reserviertheit, wenn es darum geht, dass Jesus mir anbietet, hey, ich bin dein König, ich würde gerne in deinem Herzen Platz nehmen und ich hätte da auch so 2, 3 Punkte, die ich gerne bei dir aufräumen würde. Haben wir vielleicht eine falsche Vorstellung von Jesu Einzug in meinem Herzen? Ich frage mich nämlich, warum habe ich denn da so eine Distanz? Warum empfinde ich denn so eine Reserviertheit? Habe ich Angst? Habe ich Angst vor Jesu Einzug in meinem Herzen? Und wenn ja, warum habe ich Angst? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, warum habe ich Angst? Warum empfinde ich Distanz? Warum mache ich vielleicht zu? Und dann habe ich mich gefragt, wann mache ich zu? Wann höre ich auf zuzuhören? Wann werde ich stachelig? Ja? Wann fahre ich so meine Scheuklappen aus und meine Stacheln und sage so, komm hier, nee, lieber nicht. Ich werde immer dann stachelig, wenn jemand versucht, auf mich einzureden. Wenn jemand versucht, mich mit Argumenten zu überzeugen und aus den vermeintlichen Argumenten sehr emotionale Argumente werden. Wenn ich mich förmlich, ich mache es jetzt mal hier vor, wenn ich mich an die Wand gedrängt fühle und ich kann nach hinten nicht mehr weg, dann fühle ich mich unwohl. Und wenn dann derjenige immer näher kommt und ich irgendwann in einer Ecke stehe, dann mache ich dicht. Dann macht bei mir alles zu. Und dann werde ich auch aggressiv. Dann habe ich Angst, wenn man so mit mir umgeht. Das ist ja im Prinzip, das ist eigentlich, solche Diskussionen liebe ich überhaupt nicht. Das ist gefühlt für mich Gewalt. Das ist das Gegenteil von gewaltfreier Kommunikation, wie sie die Pädagogen vielleicht kennen, ne? Rosenberg hat die entwickelt. Wenn man mir Gewalt antut, dann mache ich dicht. Aber dann, wenn das so ist, auch in Bezug auf Jesus, Dann habe ich mich gefragt, dann muss ich mir eine nächste Frage stellen. Dann muss ich mir nämlich anschauen, wie Jesus einzieht. Und ob die Angst, die ich in Bezug auf Jesus habe, begründet ist. Ja, wir müssen also Fakten suchen. Fakten sind Freunde. Das hat der Andreas Ulmer, unser Inspektor, vor ein paar Wochen gepredigt. Fakten sind Freunde. Also schauen wir mal nach den Fakten, wie Jesus eigentlich einzieht. Also, er zieht nicht so ein. Das steht da nicht im Text. Das ist so, wie die Römer einzogen. Ja, eine kleine römische Parade, aufgenommen vor 2000 Jahren. Vielleicht kann man auch noch mal kurz das Licht dimmen, dann sieht man den Glanz der Rüstungen. Ich danke euch. Ah, super, ne? Wie die glänzen, ne? Und die Speere ragen hoch in die Luft. Und dann muss man sich an den Hüften hier noch so ein langes Schwert vorstellen. Hochgerüstet. Jetzt könnt ihr das Licht wieder anmachen. Sonst kriegt man ja Angst bei den Römern hier. Die Römer haben ihre gesamte Geschichte baut auf einer einzigen Gewaltgeschichte auf. Das fängt schon mit dem Gründungsmythos des Römischen Reiches an. Wer in Latein gut aufgepasst hat, ne, Romulus und Remus, ihr kennt die Geschichte. Die zwei Kinder, die von der Wölfin gesäugt wurden. Und der Romulus, der gründet Rom und zieht mit einem Stab in den Sand eine Grenze und sagt, wer diese Grenze überspringt, den töte ich. Und wie das unter Geschwistern so ist, der Remus, der provoziert den Romulus und springt einfach über diesen Strich. Und der Romulus hält Wort bei sich selbst und tötet Remus. Das ist der Gründungsmythos von Rom. Eine einzige gewaltverherrlichende Geschichte. Und der vermeintliche Pax Romana, der römische Friede, ist ein erzwungener Friede, ist ein gewaltvoller Friede, für den viele, viele, viele Menschen ihr Leben lassen mussten, auch Römer. Es ist eine Geschichte der Eroberung und der nackten Gewalt. Und ganz oft waren es Gewaltexzesse, regelrechte Gewaltorgien. Man denke nur an die Kreuzigungen auf der Via Appia, 70 Kilometer, glaube ich, lang Kreuze aufgestellt. Brutalität bis ins letzte Glied. Und am Ende ist dieses Römische Reich ja quasi wie so ein Krebs in sich selbst zusammengefallen. Sie haben sich selbst vernichtet, mehr oder minder. So haben die Römer in der damaligen Zeit hantiert. Und deshalb haben auch die Juden in Israel so gelitten, weil es letztlich immer eine geknechtete Geschichte war. Man hat die Provinzen ausgebeutet, Geld aus ihnen rausgezogen, um sich weiter auszudehnen. So zogen die Römer in eine neu eroberte Provinz ein. Jesus zieht so ein. Auf einem Esel. Ist übrigens kein Novum, ist keine Neuigkeit. Es gab immer mal wieder Könige, die auf Eseln eingeritten sind. Der Esel ist eine hochsymbolische Figur, also Tier. Das steht immer dann dafür, wenn jemand in Frieden kommt. Wenn jemand im Krieg und in Macht kommt, reitet er auf einem Hengst, auf einem Pferd, mit Waffen. Wenn jemand im Frieden kommen wollte, dann ritt er auf einem Esel. Jesus reitet auf einem Esel. Und damit konterkariert er die Gewaltherrschaft Roms. Und damit enttäuscht er aber auch jegliche Erwartungen des damaligen Volkes Israels, der Juden, die gehofft hatten, dass Jesus nun endlich aufräumen wird. Dass er seine Vollmacht, dass er seine übernatürliche Macht dafür nutzen würde, um die Römer endlich aus diesem Land zu beseitigen. Denn sie haben ja auch festgestellt, mit Waffengewalt kommt man bei den Römern nicht weit. Die sitzen am längeren Hebel. Aber Jesus konterkariert mit dem Einzug in Jerusalem auf einem Esel auch genau diese Hoffnung. Es geht Jesus nicht in einer Sekunde um eine politische Befreiung. Es geht Jesus nicht darum, dass er hier etwaige politische Missverhältnisse löst. Falsche Erwartung. Und falsche Erwartung führt automatisch zu Enttäuschung. Da haben wir uns also getäuscht. Kann es sein, dass wir uns manchmal auch in Jesus täuschen? Dass wir auch falsche Erwartungen haben an Jesus? Dass er der Problemlöser all unserer Leiden ist? Dass wir nur fleißig genug beten müssen und dann werden sich schon alle Probleme in Luft auflösen? Nicht mehr da sein? Krankheiten, politische Missverhältnisse und sonstige Geschichten einfach weg sein? Könnte es sein, dass es eine falsche Erwartung an Jesus ist? Wenn wir, liebe Gemeinde, wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann müssen wir eigentlich am Ende des Tages die Bilanz ziehen, es geht Jesus nicht darum, jegliches Leid aus unserem Leben, persönlich empfundenes Leid und Belastung hinaus zu dividieren, hinaus zu subtrahieren, hinaus wegzumachen. Die Geschichte ist voll von Menschen, die Jesus nachgefolgt haben und trotzdem viel Leid erlebt haben. Die viel Probleme erlebt haben, die Zerbruch erlebt haben, die depressiv waren, die sich irgendwie mit dem Leben nicht so richtig klargekommen sind. Die Geschichte ist voll davon. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist es auch keine Verheißung, dass Gott unser aller Probleme ad hoc wegnimmt. Nehmen wir nur die prophetische Stelle aus dem Jesaja-Buch. Jesaja 43, Vers 1 bis 3. Das ist das Lied Fear Not aus Feiert Jesus 1, 157. Ne? Viele von euch kennen es noch. Fear not, for I am with you. Fear not. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das spricht der Herr Zebaoth. Und wenn du durchs Wasser gehst, dann wirst du nicht ertrinken. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Da heißt es nicht, du wirst nicht durchs Feuer gehen. Da heißt es auch nicht, du wirst nicht durchs Wasser gehen. Das hat Jesus und Gott nicht versprochen. Er hat versprochen, dass er bei uns ist. Dass er mit im Feuer stehen wird, so wie bei den Männern im Feuerofen bei Daniel. Er ist dabei. Jesus verspricht uns, ich bin bei euch alle Tage, auch in den schlimmen Tagen, auch in den Tagen, in denen es gar nicht geht. Da bin ich bei euch bis an der Welt Ende. Das ist der Zuspruch Jesu. Jesus, geht es um dein Herz. Es geht nicht darum, dass ich alles easy popeasy, Friede, Freude, Eierkuchen habe. Es geht um meine Beziehung zu Gott. Es geht um den Frieden mit Gott. Es geht um dein persönliches Herz. Da möchte Jesus hinein. Und das tut er nicht mit Waffengewalt. Das tut er nicht mit verbaler Gewalt. Das tut er in Frieden. In dem Text heißt es, dass er freundlich ist und auf einem Esel reitet. In anderen Übersetzungen heißt es, dass er in Sanftmut, in Demut kommt. Aber wenn das so ist, dass Jesus in Sanftmut, in Demut, auf einem Esel, in Frieden kommt, auch zu mir und mir begegnen möchte in meinem Leben, dann muss ich mich ja tatsächlich ernsthaft fragen, was mich hindert. Was hindert mich, Jesus bei mir einziehen zu lassen? Was hindert mich, dass er mein Leben anfängt aufzuräumen? Was hindert dich, dass Jesus in dein Leben kommt? Wenn er doch in Frieden kommt, wenn er Gutes im Sinn hat, wenn er nicht nur dein Hier und Heute im Sinn hat, sondern deine gesamte Ewigkeit. Vielleicht müssen wir uns eine letzte Frage stellen. Ich habe das als Seelsorger und Coach gelernt, dass man sich den Auftrag vor Augen halten muss. Wenn jemand in der Seelsorge sitzt, dann frage ich immer den Menschen, was möchtest du denn? Was ist das Problem? Was ist dein Auftrag an mich? Und wenn eine Auftragsklärung stattgefunden hat, dann wird's meistens besser und gut. Was ist der Auftrag Jesu? Warum zieht Jesus denn ein? Sein Auftrag wird in Vers 9 deutlich. Da ruft das Volk Hosianna, dem Sohn Davids. Was heißt denn Hosianna? Hosianna heißt rette. Ist ein Imperativ. Rette doch. Du Sohn Davids, rette doch. Und das ist ganz interessant. Hier schließt sich ja der Kreis, ne, zur Weihnachtsgeschichte. Da sind die Engel auf dem Feld, die rufen, euer Retter ist heute geboren. Jesu Auftrag ist Rettung. Rettung von was? Rettung von Schuld. Es ist die Rettung von Schuld. Und Schuld ist das, was mich von Gott trennt. Und Schuld ist etwas, was wir alle in unserem Leben immer mal wieder erfahren. Da haben wir schon oft drüber geredet. Schuld ist kein alter Begriff. Er mag zwar eine alte Vokabel sein, aber es geht in unserem Leben immer wieder um Schuld. Wir können sie auch nicht wegleugnen. Spätestens dann, wenn mal wieder, ne, der Tacho zu schnell war, dann haben wir einen Schuldbrief sozusagen von Flensburg auf unserem Schreibtisch. Ich bin jemandem etwas schuldig. Schuld ist ein Thema unseres Lebens. Und Schuld ist am Ende das, was uns von Gott trennt. Und in dem Moment, wo wir getrennt von Gott sind, ist das schlecht für mein Leben und schlecht für unser Umfeld. Denn immer dann, wenn Frieden zwischen Gott und den Menschen einzieht, hat das in der Regel Auswirkungen auch auf mein Umfeld, nämlich Frieden. Wenn ich anders mit mir selbst umgehe, hat da in der Regel meine Familie auch was davon. Und so habe ich mich gefragt, Jesus, wo möchtest du denn in meinem Leben einziehen? Was in meinem Herzen möchtest du beleuchten? Wo darf es in meinem Leben, Jens, Advent werden? Ich habe schon die letzten Tage immer wieder festgestellt, irgendwie laufe ich langsam heiß. Bin top motiviert bis in die letzte Haarspitze und gleichzeitig merke ich aber, ich laufe nicht rund. Irgendwas ist falsch. Irgendwie quietscht es. So ein bisschen wie so ein bei den Reifen, wenn man einen Burnout hat. Da ist eine mächtig PS hinter, aber die Reifen drehen durch. Das ist schlecht fürs Gummi. Das qualmt und stinkt. Ich habe dann einen Spaziergang gemacht und habe gemerkt, boah, da ist eine Menge Wut in mir drin. Das ist nicht gut. Und bin dann irgendwann auf den Trichter gekommen, das könnte ja auch an mir liegen und gar nicht an der großen Masse, die um mich herum ist, an den ganzen vielen Menschen, die gar nichts dafür können, dass sie mir gerade gestern über den Weg gelaufen sind. Und dann habe ich festgestellt, dass Gott mir so einen kleinen Hinweis gibt, während ich so nachsinnierte, das, was mit meiner Zeit nicht stimmen könnte. Das, was mit meinem Umgang mit Zeit falsch ist. Gar nicht, dass ich die Zeit nicht auskaufe nach dem Motto, dass ich mich ständig ablenken lasse, sondern ich gehe ungut mit Anspannung und Entspannung um. Ich habe keinen Punkt mehr, wo ich sage, so, und jetzt fällt der Hammer. Jetzt ist hier mal Schicht im Schacht. Jetzt bin ich auch mal nicht mehr erreichbar. Jetzt werfe ich das Handy in die Toilette. Ja, und da bleibt's dann auch. Auf einmal verschwommen, und das ist wie immer im Leben, ne? Es schleicht sich ja was ein. Ja? Deshalb haben wir das Kirchenjahr, weil das Kirchenjahr uns immer wieder Erinnerungspunkte setzen möchte, wie jetzt im Advent. Und bei mir hat sich in den letzten Wochen etwas eingeschlichen, wo ich merke, alles verschwimmt miteinander. Alles ist auf einmal ja, Arbeit, Gemeinde, wie auch immer. Und kein Sabbat findet mehr statt. Das tut nicht gut. Und als ich das gemerkt habe und mit Jesus besprochen habe, das, was passiert in mir, da kam auf einmal Klarheit rein. Da kam auf einmal Ruhe hinein. Ich habe mich schon gewundert, warum zweimal die Woche Sport nichts mehr gebracht hat. Jetzt weiß ich es. Und das ist meine Adventsaufgabe, mein Leben an der Stelle neu zu beleuchten. Grenzen zu ziehen um meiner selbst willen. Nicht um der Grenze willen, sondern weil es mir gut tut und damit auch anderen gut tut, der Beziehung zu Gott gut tut. Vielleicht erzählt ihr euch einfach in den nächsten Tagen, wo Gott euch retten möchte oder wo Gott euch gerettet hat. Vielleicht habt ihr eine Menge Adventsgeschichten parat. Vielleicht habt ihr aber etwas zu erzählen, was ihr im Advent schon erlebt habt. Advent heißt Ankunft. Ankunft Gottes in Jesus. Der Advent möchte dir Fragen stellen. Möchtest du Jesus in dein Herz lassen, diesen Friedenskönig, der eben nicht mit Gewalt kommt wie dein Chef, sondern in Sanftmut und Demut? Darf er bei dir einziehen? Darf er bei dir ankommen und aufräumen, dein unruhiges, geschundenes, wundes Herz? Darf er da rein? Darf er deine Zeit anfassen? Deine Prioritäten verschieben, um deinetwillen und um seinetwillen, weil es dir dann vielleicht auch besser geht? Darf er das? Was hindert dich, diesen liebevollen König bei dir einziehen zu lassen? Ist es mein Stolz? Ich merke, es ist in der Regel mein Stolz. Und Stolz endet meistens in Arroganz. Das hat die Kirchengeschichte mal tituliert unter den 7 Todsünden, der Hochmut, die Überheblichkeit. Ich merke, das ist das, was mich hindert, Jesus bei mir einziehen zu lassen. Aber auch da gibt's ein Sprichwort für, ne? Ihr kennt es. Hochmut kommt vor dem Fall. Welchen Bereich deines Lebens möchtest du mit Jesus in der Adventszeit neu bedenken? Es ist die Einladung Jesu. Er möchte bei dir einziehen. Lass es Advent werden in deinem Herzen. Denn siehe, dein König kommt zu dir. Amen.